Heute bei «Apropos» auf den Everest. Vor 70 Jahren sind zum ersten Mal Menschen auf dem höchsten Punkt der Erde gestanden. Auf dem Mount Everest. Von Anfang an war eine Tour am Everest ein potenziell tödliches Abenteuer. Seit 1921 sind über 300 Menschen gestorben beim Versuch, auf den höchsten Weg aufzukommen. Das Risiko schreckt die Leute nicht ab. Im Gegenteil. In den letzten paar Jahren hat sich eine Art Massentourismus am Berg entwickelt. Mit Folgen für Natur und Land. Wir blicken heute bei «Apropos» zurück auf ein Jahrhundert Bergsteigen, auf moderne Auswüchse und auf tödliche Exzesse. Und zwar machen wir das mit Christian Brünker. Er ist Redakteur im Ressort Sport von Tamedia. Mein Name ist Philipp Loser. Hallo Christian.
Hallo Philipp.
Christian, sind denn weit Menschen auf dem Mount Everest?
Losgegangen ist es 1921 mit der ersten Expedition. Sie haben damals schon gewusst, dass es der höchste Berg der Welt ist, weil man den im 19. Jahrhundert schon bestimmt hat und benannt hat nach einem bekannten englischen Vermesser, nämlich nach dem George Everest.
Ah.
Und seit 21 ist es losgegangen mit diesen ersten Besteigungen.
Bis es aber wirklich jemand geschafft hat, ist es nochmal etwa 30 Jahre gegangen. Es hat recht viele gescheiterte Expeditionen gegeben.
Es hat viele gescheiterte Expeditionen gegeben, primär englische. Eine ganz wichtige ist 1952 die Schweizer Expedition gewesen, wo bis auf 8600 Meter gekommen ist. Und die haben den Engländern so richtig unter dem Füdli gemacht, weil die Engländer dann gewusst haben, im 53. Jetzt müssen wir im Prinzip hochkommen, weil die Schweizer kommen wieder.
Wie viele Meter hat denn der Schweiz gefehlt noch?
Es waren auf 8600 Meter gewesen. Der Everest ist 8849, also es sind 200 Höhenmeter gewesen. Und die haben gewusst, die Engländer, jetzt müssen wir gut sein geben, zumal auch die Franzosen in den Startlöchern gestanden sind, der nächste Schweizer Expedition. Der Monsun ist noch damals, in dem späten Mai 1953. Und darum sind die wirklich, die sind unter Druck gewesen.
Und sie haben es auch geschafft. Der Tenzing Norgay, das war der Sherpa, und der Edmund Hillary sind raufgekommen. Wer waren die beiden genau gewesen? Was waren das für zwei Kletterer gewesen?
Der Hillary war ein Bienenzüchter, ein Imker aus Neuseeland, der bergsteigerische Erfahrung hatte, aber natürlich nicht auf ganz so hohen Bergen. In Neuseeland gibt es keine 8000er. Er hat auch Erfahrung in den Alpen, ist in dem Sinn aber nicht ein Höhenalpinist gewesen, während sein Compagnon, der sich erst ergeben hat während der Expedition, also es war nicht so gewesen, dass die Seilschaft von Anfang an festgelegt war, sondern man hat die während der Expedition, hat der Expeditionsleiter Hunt erst bestimmt, wie die konfiguriert sind, hat man die zwei dann zuteilt und der Tenzing, der Norgay, der ist im Jahr vorher mit innerhalb der erwähnten Schweizer Expedition schon auf 8600 Meter gewesen und war vorher schon in britischen Expeditionen unterwegs gewesen und hat darum als eigentlich der erfahrenste Höhenbergsteiger von dieser Zeit geholt.
Okay, also ohne Norgay wäre Edmund Hillary nicht dort hochgekommen.
Ich glaube nicht, dass man das sagen kann. Ich glaube, es war eine Kombination von beiden gewesen, aber er hat einen Wissensvorsprung und eine Expertise gehabt, wo der andere sicher nicht darüber verfügt hat. Und wenn er natürlich aufgewachsen ist in diesen ganz hohen Bergen, hat er einen physiologischen Vorteil gehabt. Und das hat man sich wieder zunutze machen.
Mhm. Das ist 70 Jahre her. Kannst du uns ein bisschen durchführen? Wie war das damals gewesen? Wie sind die dort raufgekommen? Mit was für Ausrüstung? Wie muss man sich das vorstellen?
Also man muss sich das eigentlich wie eine militärische Expedition vorstellen. Das ist quasi militärisch durchorganisiert gewesen. Mit einem riesigen Tross, also das sind 350 nepalesische Helfer, gewesen, Sherpas, wo 18 Tonnen Material, wo man alles, was man sich noch vorstellen kann, was es damals gegeben hat, an sogenanntem Hightech dabei gehabt haben, bis zu einer Art Gerät, wo sie probiert haben, Lawinen von den Hängen runterzuschiessen, damit sie quasi die Lawinengefahr können minimieren. Also man ist da quasi mit dem Hightech von der damaligen Zeit unterwegs gewesen, in einem klassischen Stil. Und das hat eben geheissen, sehr, sehr viele Leute und sehr viel Material.
Mhm. Ich nehme an, Ihnen war klar, dass Sie etwas recht Außergewöhnliches geschafft haben.
Ja, das war Ihnen klar. Die Pointe, die auch noch war, ist, das ist kurz vor der Krönung von der Königin Elisabeth gewesen. Und ihr Ziel war, im Idealfall, den Berg für England können oder für das Königreich können besteigen, quasi als Geschenk auf die Krönung. Und sie haben gewusst, dass die Bedeutung gross ist. Hillary hat allerdings gesagt nachher, ja, ich gehe jetzt davon aus, das hat jetzt das Thema Everest hat sich jetzt erledigt. Also es war nicht so, dass er vollumfänglich umfasst hätte, was dann nachher abgehen wird, auch mit ihm.
Es war nicht erledigt, es ist recht etwas abgegangen. Bleib mal kurz bei ihm, was ist denn mit ihm passiert?
Also er ist dann, das hat dann bereits zu Kontroversen geführt, er ist dann subito geadelt worden. Im Gegensatz zum Tenzin Norgay, wo man nicht geadelt hat, wo man technische Argumente angebracht hat, das ist ein Nepalese. Das hat bereits zu ersten Schwierigkeiten geführt. Dort ist lustig auch gewesen, dass er hat die Adelung gar nicht erst angenommen. Das heisst, das ist über seinen Kopf entschieden worden. Er hätte am liebsten gehabt, man hätte ihn gar nicht geadelt. Er hat immer gesagt, ich bin der Ed, quasi Mann vom Volk. Titel brauche ich nicht, sagen mir nichts. Aber ja, er ist subito das, was man heute als VIP bezeichnen würde, worden. Und eine ganz prägende Figur in Neuseeland, auch der erste lebende Neuseeländer, wo er auf einer Banknote dann abgedruckt worden ist, beispielsweise. Und vor allem auch sehr, sehr bekannt wurde dann, indem er in Nepal wirklich viel Gutes gemacht hat, Schulen gebaut hat, Spitäler gebaut hat, Infrastruktur grundsätzlich aufgebaut hat, über seinen Trust, über seine Stiftung. Und darum eigentlich ein Leben lang verbunden war mit dem Land.
Mit ihm ist es nicht einfach so erledigt gewesen, auch mit dem Mount Everest selber ist es nicht einfach erledigt gewesen. Die Erstbesteigung hat ja eigentlich zur Folge gehabt, dass ganz viele andere Leute auch aufheben wollen, oder?
Also es hat quasi, der Gipfel war abgehakt und dann ist die Phase gekommen. Also man muss noch sagen, der Gipfel war abgehakt gewesen, aber die haben damals, sind die mit künstlichem zusätzlichem Sauerstoff vorgegangen. Man hat mich nicht vorstellen, dass das könnte möglich sein sonst. Und nachher ist quasi, wo die 8000er bestiegen gewesen sind, mit Sauerstoff ist es von der nächsten Generation, die Generation um den Reinhold Messner, ist es im Prinzip darum gegangen, möglichst schwierige Routen in die Wände jetzt zu zeichnen und zu begehen, ohne, im Idealfall ohne viel Hilfe, auch in Form von Sherpas und vor allem auch ohne künstlichen zusätzlichen Sauerstoff.
Was ist denn alles so erreicht worden am Berg nachher?
Also das, was der grosse nächste Meilenstein war, ist 1978, wo der Peter Habeler und der Reinhold Messner, ein Österreicher und ein Südtiroler, das erste Mal auf dem Everest oben gestanden sind, ohne Sauerstoff, künstliche. Man hat damals das Gefühl gehabt, viele haben gesagt, auch Mediziner, die verblödet, 8849 Meter ohne künstlichen Sauerstoff, das hier nicht, die sind muss nachher. Die haben dann bewiesen, die sind runtergekommen, die haben bewiesen, dass sie kein Muss gewesen sind. Also es ist dort schon mal um eine physiologische Revolution gegangen. Messner hat nachher noch angelegt in einer Solo-Expedition im 80er, wo er ganz allein oben war. Und andere Spezialisten von der damaligen Zeit haben, wie gesagt, verschiedene Routen entwickelt durch die zwei Seiten, die man von nepalesischer oder von tibetischer, also chinesischer Seite kann besteigen.
Das heisst, es gibt mehrere Routen auf den Berg auf?
Es gibt ganz viele Routen. Allerdings sind heutzutage die sogenannten Hobbybergsteiger, die gehen auf einer Standardroute, sowohl in Nepal wie in China, gehen die hoch.
Nachdem Reinhold Messner oben war, ist es ja auch nicht so gewesen, dass die Sache ledig war mit dem Mount Everest, sondern im Gegenteil. In den 90er Jahren ist das Interesse an diesem Berg wie explodiert. Warum ist das passiert und wie hat sich das ausgewirkt?
Der Berg ist kommerzialisiert worden in dem Sinn, dass Bergführer, das sind am Anfang vor allem Europäer gewesen, Amerikaner und ein bisschen Neuseeländer, gemerkt haben, dass es ein Bedürfnis gibt. Das sind vor allem primär damals gut trainierte weisse Männer mit Geld. Auch durchaus mit Erfahrung an den Bergen, nicht unbedingt an den Höhen, aber an den Bergen, auf den Everest können gehen. Und das hat noch relativ klein angefangen, mit kleinen Gruppen, mit Kunden, die wirklich bergaffin waren und Berge erfahren. Und das hat sich immer mehr diversifiziert. Einerseits durch die Art, wie man den Berg bestiegen hat. Also es hat Möglichkeiten gegeben, dass man das klassisch gemacht hat. Das heisst, man hat eine lange Akklimatisationsphase gehabt. Man hat sich das vorbereiten lassen durch die Sherpas, die den Berg wie vorpräpariert haben. Kritiker reden gerne immer von einer Autobahn in dem Sinn. Darauf, das ist vielleicht ein polemisches Bild, aber ist natürlich so, dass es quasi wirklich, man hat den Berg bereit bestellt. Und nebenan hat es verschiedene Möglichkeiten dann mit der Zeit gegeben, dass man von dem Standard abgewichen ist und das immer auch in kürzerer Zeit abgeboten hat, beispielsweise indem man über Unterdruckzelt sich die Heike vorbereiten können. Das ist der neueste Spass, der so momentan vor allem angeboten wird, etwa 100'000 Franken kostet, wo vor allem Manager mit wenig Zeit, aber viele Ambitionen gerne nutzen, weil sie dann in quasi in 30 Tagen etwa auf den Everest durchkommen. Und das hat mit den Jahren auch eine Verschiebung gegeben von den Anbietern. Das ist, wie gesagt, am Anfang primär in europäisch, amerikanisch, neuseeländischer Hand gewesen. Und das ist jetzt in den letzten Jahren immer mehr von nepalesischen Firmen geprägt worden, die genau die gleichen Serviceleistungen anbieten wie die Konkurrenten und aber es geschafft haben, auch neues Klientel zu erschliessen, beispielsweise sehr viele junge Frauen und sehr viele Leute aus dem asiatischen Raum, weil sie glaubhaft machen, vielleicht sogar zu Recht, dass im Prinzip eigentlich jeder nur kommt, wenn er fit ist und Biss hat.
Das ist der Punkt. Heute kommt eigentlich jeder auf den Everest.
Ja, ich meine, es sind Menschen, die nicht gesehen oben waren. Es ist ein Chines oben, der kein Bein hat. Ja, wenn man das als Grundlage nimmt, ja, dann kann man vermutlich sagen wir mal sehr viele Menschen.
Mhm. Wie viele Leute gehen denn jetzt Jahr für Jahr auf den Everest? Oder versuchen es, wenn schon?
Es nimmt zu. Also, das Jahr war ein Rekordjahr, wo wir fast 470, also auf der nepalesischen Seite, die tibetanische, die chinesische Seite ist noch nicht offen, wo man 470 Permits, also Bewilligungen, ausgestellt hat. Da kostet jede 10'000 Franken. Das ist die Einnahmequelle, eine wichtige Einnahmequelle für die nepalesische Regierung. Also das ist jetzt die Rekordzahl und das sind allein nur die Kunden. Also das heisst, das sind alle Sherpas, alle Bergführer. Egal woher sie dann kommen, sie nicht einbrechen. Also das heisst, so ein Spacecap unterzwischen am Everest, das sind nicht alle zur gleichen Zeit dort, aber das sind dann ungefähr 1'000 plus Personen.
Also es ist ein kleines Dorf.
Ja, ja, es ist ein Dorf, wo dann auch mit Komfort ausgestattet ist, wo man schon staunt. Also das wird unterzwischen geworben mit. Bei unseren Expeditionen gibt es dann ein Spa mit einem Masseur, der entsprechend auch magische Hände hat, wenn man müde ist. Mm. Man wird schnell mit dem Helikopter auf Kant Matu geflogen, in ein 5-Sterne-Hotel noch gut zu Nacht essen. Das sind schon Entwicklungen, die der gute Herr Hillary vermutlich sich nicht hätte vorstellen können.
Es ist ein Grad von Kommerzialisierung, der auch Konsequenzen für den Berg selber hat.
Ja, im Sinne von natürlich, dass er extrem frequentiert ist. Das hat mitunter zur Folge, genau, weil es eine Autobahn ist, sprich, weil man plus minus auf der gleichen Route drauf und drauf kommt, dass es Nadelöhr gibt. Das heisst, wenn man das Pech hat, wie im 2019, dass es ganz kurz ein schlecht oder gut Wetterfenster gibt, dann staut man sich an der Schlüsselstelle. Das war ein legendäres Bild gewesen, wo man am Hillary Step plus minus, also auf 8000, gut 8,7, 8, fast 8,8, müssen Schlangen stehen, zum Teil stundenlang warten. Das ist ein Aspekt,
was ja wahnsinnig gefährlich ist, oder?
Was natürlich gefährlich ist, genau. Ein anderer Aspekt, ein makabrer, ist, es sind Stand von der Aufnahme, jetzt sind 323 Leute an dem Berg gestorben. Viele bringt man nicht runter, die sind steinhart, die sind schwer. Das ist unmöglich. Das heisst, die bleiben liegen. Und ein Teil von denen sieht man. Es gibt ganz extreme Beispiele, die sogar Wegmarkierungen sind, wo die Leute zum Teil nahezu über einen, der Green Boot heisst der, weil er grüne Stiefel hat, man auf der nepalesischen Seite hat müssen drüber reinlaufen, eigentlich, und zwar jahrelang, bis man ihn dann weggeschoben hat und er nicht mehr sichtbar war.
Climbing towards the summit. Some mountaineers like to stop and pay their respects to the Indian climber, who lies preserved in the ice, exactly where he perished 10 years ago, with his green boots marking his grave. Nobody ever mentions his name, nor discusses how he died. His body is regarded as a warning. They can expect no mercy in the death zone.
Das ist ein Aspekt. Ein weiterer ist natürlich, dass viel Abfall am Berg bleibt. Am Anfang, also die sogenannte grosse Expedition von Hillary, die haben ihre Sachen, größtenteils haben die einfach am Berg gelassen. Da hat man sich nicht darum gekümmert und in dem Stil hat man weitergemacht, bis man dann irgendwann einmal in den Anfang von der Kommerzialisierung gemerkt hat, dass das vielleicht nicht eine besonders clevere Idee ist. Auch zum Beispiel Probleme bekommen mit den Fäkalien. Dann hat man Sachen probiert, anfangen zu regulieren von nepalesischer Seite, was mehr schlecht als recht funktioniert hat und immer noch so ist, dass es natürlich eine Unmenge an teilweise auch Material immer noch am Berg hat, obwohl man immer wieder probiert, auch beispielsweise leere Flaschen noch runterzubringen oder kaputte Kleider oder Zelt. Aber die Konsequenz ist natürlich, ja, ein schöner Teil an dem, den die Leute mitgenommen haben, ist immer noch an diesem Berg.
Also alles Aspekt von einer klassischen Übernutzung eigentlich.
Ja, definitiv.
Du hast gesagt, es gibt immer wieder Tote beim Aufstieg auf Mount Everest. Kann man etwas darüber sagen, wie sich das entwickelt hat im Verlauf dieser 70 Jahre, seit das erste Mal jemand oben war?
Paradox im ersten Moment. Und zwar aus dem Grund paradox, weil es sterben in absoluten Zahlen immer mehr, aber der Berg wird immer sicherer. Was darauf zurückzuführen ist, dass es immer mehr Leute hat, die es probieren und durchkommen. Und darum nimmt das Verhältnis zwischen denen, die oben waren und denen, die sterben, wird immer geringer. Also es ist momentan ist es nicht bei 1,14%. Aber ja, es sind im Schnitt sind es ungefähr etwa 8 Personen, die pro Saison, sind 2 im Jahr, eine im Frühling, eine im Herbst, sterben. Und an dem hat sich nichts geändert.
Ist das auch Teil der Faszination, warum so viele Leute darauf wollen? Dass es halt auch auf eine Art immer noch etwas Gefährliches ist?
Es kommt jetzt vermutlich darauf an, wenn man fragen würde, wenn man einen Kritiker wie der Reinhold Messner fragen würde, der vom Massentourismus redet an den Berg, würde man sagen, das Abenteuer besteht genau darin, dass es ein Risiko gibt. Das haben wir eigentlich ausgeschaltet. Die Toten zeigen, dass man es komplett ausschalten kann, man es nicht. Und darum glaube ich, für die Durchschnittsbergsteiger bleibt es natürlich ein Abenteuer mit einem sehr wahrscheinlichen Ausgang, dass man erfolgreich ist, aber mit einer kleinen Wahrscheinlichkeit, dass man nicht mehr zurückkommt. Und klar, das ist zwingend, das ist ein Nervenkitzel.
From the beginning of mountaineering history, Everest has had a fearful reputation.
Nobody in those days knew what really high altitude meant. Could one even live at such heights? Nobody knew.
Was auch ein Thema ist von ganz am Anfang an, ist das Verhältnis zwischen denen, die kommen, von irgendwo, aus England, Neuseeland, aus der Schweiz, und denen, die dort leben. Du hast gesagt, der Norgay Tenzing, der ist aber nicht zum Ritter geschlagen worden von der Queen. Wie ist das heute? Wie sind die Arbeitsbedingungen für den Sherpas geregelt? Ist das immer noch etwas, das ein schwieriges Thema ist, oder hat sich da etwas bewegt?
Ja, es ist immer noch ein schwieriges Thema. Es hat sich bewegt, aber natürlich nicht in den Dimensionen, wie sich das hat, die Sherpas wünschen würden. Also es gibt beispielsweise, die sind versichert. Jeder Sherpa ist versichert bei dem Unternehmen. Und wenn er stirbt, dann gibt es eine einmalige Rente. Das ist, momentan sind das um die 10'000 Franken. Wenn man aber weiss, dass ein guter Sherpa das ungefähr in einem Jahr kann verdienen kann, dann kann man sich leicht ausrechnen, dass das nie nicht einlangt für die Hinterbliebenen. Und es gibt zwar ständig Bemühungen, dass man da irgendwelche Kompensationslösungen findet, die längerfristig funktionieren. Und die sind primär Männer ja immer noch, die Tätigkeiten machen, sehr viel besser abgesichert sind. Aber es ist immer noch ein Hochrisikojob und auch mit dem Grund, warum viele jüngere Generationen abwandern aus diesen Tälern und die Jobs nicht mehr machen wollen.
Gleichzeitig ohne Sherpas geht es ja auch nicht, oder? Die westlichen Expeditionen, die kommen nicht einfach so rauf.
Nein, die Sherpas sind das Rückgrat von diesen Expeditionen. Also beispielsweise muss ich das jetzt an dem Everest so vorstellen. Es hat ein Team von einer nepalesischen Trekkingagentur, hat quasi die Route geleitet. Also hat wirklich die Fixseile bis auf den Gipfel verlegt in Rotation. Das sind innerhalb des Teams sind es zwei Gruppen gewesen. Und die haben wirklich den Berg präpariert, den Berg bereit gemacht für alle, die in dem Basecamp waren, dass die nachher nur können. Das ist nur ein Beispiel, oder? Also ohne die würde der ganze Tourismus zusammengehen.
Es ist jetzt eben genau das, es ist Tourismus, es gibt Leute, die das kritisieren, wie der Reinhold Messner, der ja selber extreme Sachen gemacht hat. Für Top-Bergsteiger heute ist ja der Everest nicht mehr eine Herausforderung, weil eben, du sagst, es gibt ganz viele Leute, die sowieso dort aufgegangen. Was machen denn die heute?
Also sie probieren die Herausforderung anders zu lösen. Beispielsweise einer der bekanntesten, es ist ein Mix, der Kilian Jornet, das ist ein Spanier, der ist bekannt worden durch ganz extreme Bergabenteuer, wo er vor allem auf Tempo angelegt hat, ist so ein Mix zwischen Bergsteigen, Klettern, Rennen. Der ist zum Beispiel momentan am Everest, man weiß nicht ganz genau, was er machen will. Man könnte sich vorstellen, dass er das sogenannte U probiert zu machen. Das ist also der Uli Steck, den er macht 2017, bevor er gestorben ist. Und zwar ist das möglichst schnell auf den Everest tun. Und dann ist neben dem Everest ist der Lhotse, wo man quasi dann traversiert vom Everest direkt auf den Lhotse und dann vom Lhotse wieder ab. Das gibt dann wie ein Hufeisen oder ein U. Das ist nicht, die machen das selbstverständlicherweise. Jetzt im Fall von Maschone zum Beispiel würde das solo machen, ungesichert machen. Dort ist nicht die absolute Schwierigkeit im Vordergrund, sondern dort geht es vor allem auch darum, ob man das zeitlich, also ob man die Ausdauerfähigkeit auf so lange Zeit über 8000 Meter in dieser Todeszone hat. Also es gibt schon noch Spielmöglichkeiten, was es in dem Sinne nicht mehr gibt, ist, oder nahezu nicht mehr gibt, neue Routen zu entdecken. Was es unter Umständen zum Teil noch gibt, das haben die Nepalesen gemacht, am K2, die Besteigung im Winter. Das ist eine der finalen Besteigungen, die man jetzt an diesen 8000 gemacht hat im Winter. Bis jetzt einfach aufgrund der Verhältnisse hat das niemand angebracht.
Viel gefährlicher auch, oder?
Ja, im Sinne von sehr, sehr, sehr viel kälter nochmal beispielsweise. Oft auch die Windbedingungen viel extremer noch. Und darum gibt es noch Spielereien an diesen 8000er. Sie sind aber schon sehr viel kleiner geworden und darum konzentrieren sich die Profis tendenziell auf andere Gipfel.
Du hast dich sehr lange mit dem Everest beschäftigt und eben mit diesen 70 Jahren Bergsteigen im Himalaya. Was ist deine Erklärung? Warum fasziniert das die Leute so fest?
Weil es der höchste Punkt auf der Welt ist und offensichtlich viele Leute das Gefühl haben, weil er relativ gut zugänglich ist, dass man das halt wirklich einmal wie auf seiner Bucketliste unterzwischen quasi muss abkürzelt haben. Und wenn man es die ganze Zeit gehört bekommt, dass das ja offensichtlich zwar ein Abenteuer ist, aber eins, wo ja, so ein halbes, oder? Trauen sich das Leute, wo man wirklich sich nicht vorstellen kann. Also es hat jetzt eine Erinnerung gehabt, da haben viele mit den sozialen Medien kursiert, wie die das erste Mal mit Steigeisen in so einer wirklich in einer Anfängerwand ein bisschen probiert hat, darauf zu kresmen. Die hat keinen Schritt können machen, die hat auf den Everest wählen, die hat man dann nicht hochgeladen, ist jetzt unterzwischen tragischerweise sogar noch gestorben an einer Höhen in dem. Aber offenbar ist die Botschaft verfänglich für Leute, die einfach wirklich nichts zu suchen hätten in dieser Welt und es trotzdem probieren. Und viele von denen dann eben auch noch hochkommen, oder? Und das macht das Ganze auch noch so tückisch.
Danke, Christian.
Gerne. Danke dir vielmals, Philipp.
Das war unsere Folge zum Mount Everest. Wir steigen nachher aus mit einem Song von der Public Service Broadcast. Die haben sich auch schon mal mit der Frage beschäftigt, warum die Leute auf den Everest gehen. Ihre Antwort ist recht simpel, weil es dort ist. Danke fürs Zuhören. Wir hören uns morgen wieder. Ciao zusammen.
Once there was a mountain called Peak 15. Nothing was known about it. But in 1852, the surveyors found it was the highest in the world. And they named it Everest. Why should a man climb Everest? Because it is there.